Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit!
Fehldiagnosen bei Frauen. Ja, kennen wir ja, ne? Oder auf jeden Fall diejenigen, die schon länger in der Community sind oder die halt spät diagnostiziert sind oder sich mit diesen Themen wie Feminismus beziehungsweise Hashtag Gender Health Gap auseinandersetzen, haben das ja sicherlich schon oft gehört, dass Frauen und eben weiblich sozialisierte beziehungsweise auch weiblich gelesene Personen ganz oft durchs Raster fallen, dass wir ganz andere Diagnosen bekommen und dass da einfach nicht so intensiv und detailliert drauf geguckt wird, wie es eigentlich sein sollte. Aber erstmal, warum fallen wir denn so oft durchs Raster?
Besonders bei ADHS und Autismus ist es ja so, dass die Diagnosekriterien auf männlichen Studien beziehungsweise diesen Symptombildern basieren, die auf, wie gesagt, Jungs oder Männern angepasst wurden. Und ist ja klar, dass man dann halt als Mädchen und Frau da durchfällt. Beziehungsweise ADHS und Autismus zeigt sich bei uns einfach anders, auch aufgrund der Sozialisation. So, das Ding ist aber, dass diese Thematik ja nicht nur bei zum Beispiel ADHS oder Autismus ist, sondern auch bei Krankheiten wie zum Beispiel Herzinfarkten. Da ist es zum Beispiel halt sehr krass, dass sich die Symptome ja auch anders zeigen. Man sagt ja auch immer, ich kenne mich jetzt mit Herzinfarkt nicht so aus, aber wenn ich mir das jetzt mal so kurz aus dem Gedächtnis rufe, wie das immer kurz beschrieben wird, ja, man hat so ein Stechen im linken Arm. Das ist bei Frauen aber nicht so. Bei Frauen ist es häufig so, dass es mit starker Übelkeit einhergeht oder zum Beispiel einem Engegefühl in der Brust, Schmerzen im Oberbauch oder starker Müdigkeit. Und besonders durch den auch Hashtag und die Aufklärungskampagnen auch zum Thema Gender Health Gap kommt diese Thematik immer mehr in das Licht und in den Alltag, in das Licht der Gesellschaft, dass wir Frauen einfach sehr, sehr viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar halt auch Jahrhunderte, nicht richtig beachtet wurden. Und bei ADHS und Autismus ist es eben genau dasselbe. Da wird uns zum Beispiel ganz oft eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert oder was auch sehr häufig ist, ist die manisch-depressive Störung. Dann gibt es natürlich auch ganz typisch Angststörung und immer heißt es ja, reduzieren Sie mal Stress. Dann gibt es natürlich noch krudere Aussagen. Ihr kennt das vielleicht, wie beispielsweise, ja, das liegt an Ihrem Gewicht, nehmen Sie doch mal ab, dann wird das auch alles ein bisschen besser und lauter solche Sachen. Und wie ich das ja auch schon mal in den vorherigen Folgen kurz erwähnt hatte, wir neurodivergente Frauen, wir maskieren von klein auf, also wirklich schon ab dem Kindergartenalter, besonders diejenigen, die auch eine sehr hohe Intelligenz haben, da haben wir einfach die Fähigkeit, sehr gut zu beobachten und mit unserer Mustererkennungsfähigkeit können wir das eigenes Verhalten ableiten beziehungsweise dann ganz spezifisch anpassen, dass wir, wie gesagt, nicht auffallen und dass wir halt das liebe, nette Mädchen sind, was die Gesellschaft von uns erwartet. Ja. Wir werden einfach sozialisiert, uns klein zu machen, aber auch die Symptome sind ein bisschen subtiler. Also es heißt ja auch immer bei ADHS, ja, dieses über Tisch und Bänke springen und Zappelphilipp und so. Bei Mädchen ist das eher innerlich gerichtet. Da heißt es dann zum Beispiel oder entstehen dann zum Beispiel in den Zeugnissen aus der Grundschule sowas in die Richtung, dass man sehr abgelenkt war oder halt eher so träumend aus dem Fenster guckt, ne, und sich dann mal eher auf den Unterricht konzentrieren soll oder so. Also wir träumen halt sehr viel, ja, also besonders auch diejenigen mit der hypoaktiven Ausprägung oder für diejenigen, die dann auch noch zusätzlich halt diese Hochsensibilität haben, ja, und dann halt auch sehr schnell überreizt sind, die ziehen sich halt zurück, ne, oder haben dann zum Beispiel auch so Hobbys, die einfach so stereotyp auch diesem Weiblichen zugeordnet werden. Das heißt, wenn wir beispielsweise uns mit Tieren beschäftigen oder vielleicht halt ein kreatives Hobby haben, haben. Sei es jetzt malen oder zeichnen, basteln, vielleicht dann später irgendwie stricken oder sowas in die Richtung. Dann heißt du, ja, ist was typisch weibliches, das ist ein Mädchending, aber die Intensität macht's ja. Ja, und da ist es halt auch schon, wenn man Kind ist und das halt in einer starken Intensität macht. Ne? Also wir haben ja schon immer diesen Hyperfokus und klar, als Kind ist man da halt eher noch, dass man abgeholt wird oder erinnert wird, hey, komm zum Essen und so weiter. Aber da gibt es ja auch schon solche Phasen bzw. solche Phänomene, die könnten dann aber auch fehlinterpretiert werden.
Aber schauen wir uns doch mal im Detail an, warum es zu diesen häufigen Fehldiagnosen kommt und welche großen oder objektiven Punkte dafür zählen bzw. Warum Fachpersonal dann auf diese speziellen Diagnosen kommen und nicht auf ADHS und oder Autismus. Erstens Borderline. Da hätten wir zum Beispiel bei ADHS die Rejection Sensitive Dysphoria, also die Ablehnungs- und Kritikdysphorie, dass wir aufgrund von Ablehnung stärkere und auch intensivere Emotionen verspüren. Und da kann es sich zum Beispiel dann auch so äußern, dass man in gewisser Weise ausrastet oder halt einfach sehr stark leidet und das im Verhalten so zeigt, dass zum Beispiel eine Fachperson sagt so, ja, okay, alles klar, sie können ihre Emotionen nicht regulieren, also ist das ein Indikator für Borderline. Vor allem halt auch so diese Impulsivität. Was aber auch noch mit einhergeht, ist sowohl bei ADS als auch bei Autismus, ist halt das Masking. Das heißt, wenn wir ab dem Kindergartenalter uns schon so stark anpassen und an andere Menschen ausrichten, dann verlieren wir natürlich das Gefühl für uns selbst. Wir haben ja ab dem Kindergartenalter nur die Maske auf. Wir müssen uns immer verstecken. Und das kann natürlich dann im Erwachsenenalter tatsächlich auch komorbid, also zusätzlich zu einer Borderline-Persönlichkeitsstörung führen. Denn wenn man dieses Gefühl für sich selbst verliert, dann ist dieses typische, was auch in den Diagnosekriterien bzw. in den Beschreibungen von Borderline steht, dieses fehlende Gefühl für die eigene Identität. Und das passt halt eigentlich sehr, sehr gut bei ADHS und Autismus. Dann haben wir Burnout und Depression. Das ist zum Beispiel ja generell einfach ganz häufig bei ADHS und Autismus, weil wir ja chronisch überfordert sind durch die neurotypische Gesellschaft. Wir werden auch komplett reizüberfordert und reizüberflutet durch den Alltag. Ich hatte mich letztens auch mit einer Freundin unterhalten und sie meinte auch so, also sie ist auch selbstständig und sie meinte so, ich könnte mir das nie vorstellen, auch damals nach dem Studium, ich hätte mir nie vorstellen können, in einem 40-Stunden-Job zu arbeiten. Und heutzutage ist das ja auch ein sehr, sehr heiß diskutiertes Thema, vor allem weil halt viele Menschen so aus der Gen Z, also aus der Generation, ich glaube ab 1996 ist Gen Z, die dann sagen so, ey, das kann's doch nicht sein, du fährst um 8 irgendwie früh zur Arbeit, kommst vielleicht so um 7 abends nach Hause, dann hast du noch ein paar Stunden irgendwie, um deinen Haushalt zu machen, um soziale Kontakte zu pflegen, um dich selber auszuruhen, um vielleicht halt irgendwas in deinem Leben zu organisieren oder vielleicht dich mit deinen Hobbys zu beschäftigen und so weiter, was dann aber nicht sehr viele Stunden sind, weil du musst ja halt auch schlafen, damit du den nächsten Tag für deinen Job fit bist. Und so viele Menschen, vor allem älterer Generationen, kritisieren das und sagen so, ja, und ihr wisst ja gar nicht, was Arbeit ist, meh, meh, meh. Und ich denke mir so, ja, aber also 40 Stunden ist auch, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, so heutzutage, ne? Also ich bin jetzt 37. Klar war das auch für mich irgendwann mal Normalität und da habe ich das auch noch geschafft, aber nicht sehr lang. Also ich wurde da auch sehr, sehr schnell krank, weil ich diese Belastung von einem, ja, 40-Stunden-Job oder damals noch in der Hotellerie 50 oder mehr, plus zusätzlich die Fahrzeit von 2,5 Stunden in den Öffentlichen tagtäglich, also hin und zurück, das hat mein Nervensystem überhaupt nicht ausgehalten. Ja, und vor allem, wenn man dann halt auch noch diese Fahrzeit hat und so und so sensibel auf seine Umwelt reagiert, das ist einfach, ja, das ist anstrengend, das macht krank und das ist für ADHS und ja, ADHS, neurodivergente und autistische Menschen, das ist total krass. Eine weitere häufige Fehldiagnose oder aber auch komorbide Diagnose ist halt Angststörung. Ich hatte auch damals, also mein erstes Diagnose, als es mir damals anfing so schlecht zu gehen, war eine generalisierte Angststörung, weil aber mein Nervensystem so krass überreizt war und weil ich halt so erschöpft war durchs Masking, also nicht nur die Kompensation durch diese ganzen Problematiken, die meine unerkannte ADHS so nach sich zog, sondern natürlich halt auch so normal wie möglich zu erscheinen und den Autismus zu unterdrücken. Und das ist zum Beispiel bei
vielen wird es dann auch als soziale Phobie diagnostiziert, also besonders halt in Richtung Autismus. Aber es geht ja nicht darum, dass wir grundsätzlich Angst vor Menschen haben. Also je nach Definition könnte man schon so sagen, ne? Aber es ist ja wirklich ein Grund dahinter, ja. Und zwar als autistischer Mensch, und da gibt es ja wie gesagt halt Studien, ne, mit dem Double Empathy Problem, oder dass halt einfach autistische Menschen als weniger vertrauenswürdig oder sympathisch wahrgenommen werden von neurotypischen Menschen. Das ist einfach total krass. Also auch wenn wir maskieren, neurotypische Menschen, die merken das. Das ist so ein Bruchteil von einer Sekunde, was halt einfach irgendwie nicht so ganz passt in der Mimik, Gestik, in den Antworten oder so. Und auf irgendeiner ganz intuitiven Ebene merken neurotypische oder beziehungsweise allistische Menschen, so in Anführungsstrichen, mit denen stimmt was nicht, also mit uns autistischen Menschen. Und deswegen gewinnen die da lieber so ein bisschen Abstand und sagen so, ja, nee, die Person, mit der wurde ich halt nicht warm. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich das mal so sagen würden oder mal in der Theorie, es würde eine Gruppe von nur neurodivergenten Menschen, beispielsweise in der Schulklasse oder so, die würden halt die Schule komplett durchmachen und die würden dann auch gemeinsam in bestimmten Jobs arbeiten und so weiter. Da würde es eventuell diese Problematiken gar nicht geben, weil sich ADHS, neurodivergente und autistische Menschen unter anderem und halt auch die, je nachdem, entweder einzeln oder in Kombi mit Hochbegabung oder Hochsensibilität, dass die sich einfach untereinander sehr gut verstehen. Natürlich, ja, klar, wir wissen, das ist nicht absolut und nein, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Tendenz steigt ja schon, dass neurodivergente Menschen unter sich besser verstehen und besser miteinander klarkommen als neurodivergente und neurotypische Menschen. Als nächstes haben wir die bipolare Störung. Da habe ich tatsächlich auch im Freundeskreis einige, die diese Diagnose bekommen haben. Und da geht es ja auch um starke Stimmungsschwankungen, was aber ja auch wieder ADHS und Autismus sein kann, beziehungsweise halt auch tatsächlich ADHS. Also das steckt ja schon im Namen. Und das könnte man ja eigentlich tatsächlich so sehen, weil ADHS und Autismus, also wenn man diese Kombi hat, sind ja zwei Extreme, die an einem zerren. Und für mich ist das ja auch ganz oft sehr herausfordernd, diese beiden Anteile und diese beiden Betriebssysteme ordentlich auszubalancieren. Ne? Also ADHS, was Action braucht, was mit Menschen sich unterhalten will, was ständig Menschenkontakt haben will und Input. Und im Gegensatz dazu dann der Autismus, der sagt so, nee, ich bin hier total zufrieden, alleine, in meiner Wohnung, ich kann lesen, ich habe Internet, ich habe, ich kann mich weiterbilden, noch und nöcher über Wochen, Monate, ach, da brauche ich gar keine sozialen Kontakte. Und das halt auszubalancieren, das ist schon echt manchmal anstrengend. Aber wie gesagt, diese Stimmungsschwankung ist ja auch so ein Ding, was es bei ADHS gibt, beziehungsweise auch häufig vertreten sein kann, weil wir durch diese auch schwankenden Neurotransmitter, ne, also Dopamin und Noradrenalin, dass das auch auf unsere Stimmung tatsächlich einen starken Einfluss hat. Und wenn wir dann, wie gesagt, noch diese Hochsensibilität reinnehmen, wenn wir durch auch schon kleine Situationen im Alltag, ja, diese emotionalen Ausbrüche haben, beziehungsweise dass von unserer Umwelt unsere Stimmung sehr stark abhängt. Also, dass wir beispielsweise auch Thema Gerechtigkeitssensitivität, ja, und man kann ja heutzutage an jeder Ecke und auf dem Handy, Social Media und so weiter, da gibt es überall irgendwelche Videos, die auch soziale Ungerechtigkeiten aufzeigen oder wenn man sonst irgendwie Zeitung liest und so. Und das kann auch zu einer Art Weltschmerz führen. Und daher, wenn man dann auch so in der Diagnostik von Stimmungsschwankungen erzählt, beziehungsweise wenn man da gefragt wird und ja, das ist einfach irgendwie so ein ganz typisches Ding, beziehungsweise was halt sehr weit verbreitet ist, weil ich habe das auch sehr oft, dass ich über den Tag diese Schwankungen habe, beziehungsweise dass manchmal halt irgendwie was Kleines passieren kann oder dass ich halt irgendwie etwas sehe, was mich emotional sehr mitnimmt, was mich vielleicht traurig macht oder so und ich dann diesen Weltschmerz habe oder dass vielleicht halt auch aus meiner Vergangenheit was hochkommt und so. Und ich bin ja jetzt, sage ich jetzt mal, schon da drin geübt, meine Emotionen gut zu regulieren und das zu verarbeiten, beziehungsweise dann damit zu arbeiten, das niederzuschreiben oder einen bestimmten Platz, einen Ort und eine Zeit zu finden, wann ich mich damit mehr beschäftige. Und dann ist nach 10 Minuten auch wieder gut. Ja, und wenn dann halt irgendwie dann nach 5 anderen Videos wieder was Lustiges kommt, dann habe ich da auch wieder gute Laune. Nur ist das halt auch wieder für neurotypische Menschen sehr schwer verständlich. Ich hatte schon mal erzählt, neurotypische Menschen sind halt eher moderat. Deswegen gibt es ja halt auch so diese Normalität in Anführungsstrichen. Und bei ADHS besonders ist es halt im Extrem. Also wir, wie gesagt, entweder wir lieben etwas, etwas voller Inbrunst oder hassen etwas voller Inbrunst und brennend oder unsere Interessen oder wie wir halt Dinge tun. Ne? Also entweder diese Phase, dass man sich gar nicht konzentrieren kann, dass man alles aufschiebt oder dieses krasse andere Extrem vom Hyperfokus und dieser Hyperfixation, dass man sich entweder am Tag über mehrere Stunden in einer Tätigkeit verlieren kann, sodass man essen, trinken und auf Toilette gehen vergisst oder auch, dass man über mehrere Wochen oder Monate nichts anderes mehr machen kann und über nichts anderes mehr nachdenkt, sich nur mit dem einen Thema beschäftigt und auch über nichts anderes mehr reden kann, weil das halt alle Gedanken und alle mentalen Kapazitäten in Beschlag nimmt. Zuletzt möchte ich noch auf zwei weitere Fehldiagnosen, aber auch zusätzliche Komorbiditäten eingehen. Das ist einmal die komplexe posttraumatische Belastungsstörung, die halt einfach sehr, sehr häufig inhärent mit ADHS und Autismus zusammenkommt. Wir werden, wie gesagt, ab dem Kindergartenalter auch besonders autistische Menschen schon durch, in Anführungsstrichen, kleine Dinge, kleine Situationen traumatisiert. Und das setzt sich sozusagen halt im Nervensystem ab und kann uns dann im Erwachsenenalter ja einfach unglaublich behindern, beziehungsweise dann ja tatsächlich auch komplett arbeitsunfähig machen. Ja. Aber auch hier nochmal der Hinweis, was ich auch jeder diagnostizierenden Person da mitgeben würde, beziehungsweise auch jeden Menschen, der irgendwo mal ein Video bei TikTok, Instagram und so weiter gesehen hat und sich dann denkt, so, oh, vielleicht ist es ja ADHS und oder Autismus, dann muss aber vorher auch komplexe posttraumatische Belastungsstörung in gewisser Weise ausgeschlossen werden. Das heißt, war vielleicht ein Kindheitstrauma, ist da was vorgefallen oder ist halt irgendwie eine traumatische Erfahrung, ist die passiert über einen längeren Zeitpunkt. Das kann zum Beispiel halt auch durch, sei es jetzt Freundschaft, sei es jetzt romantische Beziehungen oder sei es jetzt halt auch Beziehungen am Arbeitsplatz und so weiter vorgefallen sein. Denn zum Beispiel auch eine Hypervigilanz, ja, also dass man in ständiger Alarmbereitschaft ist, kann manchmal mit Hochsensibilität verwechselt werden, weil viele Menschen dann sich vielleicht denken, ich glaube, ich war schon immer ein bisschen sensibler. So, und da kann das halt so ein bisschen verzerrt sein. Also muss man da ganz speziell drauf gucken. Und was auch ganz oft fehldiagnostiziert wird, aber auch gleichzeitig natürlich mit einfach einhergehen kann aufgrund des Traumas, ist eine histrionische oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Besonders die narzisstische Persönlichkeitsstörung, die ist auch durch Studien belegt, bei ADHS eher bei Männern zu finden. Und wie gesagt, bei Frauen ist einfach diese typische Fehldiagnose Borderline. Ne? Von wegen, du kommst mit deinen Emotionen nicht klar, ne? Du bist eine hysterische Alte, alles klar, Borderline. Was macht das aber mit den Betroffenen? Erstens mal gibt es dann dieses Gefühl, ich bin falsch, niemand versteht mich. Denn zweitens, diese Therapien, beispielsweise bei Borderline und so weiter, kann greifen bei ADHS und Autismus, aber Borderline ist ja nicht gleich ADHS. Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung, die aufgrund von Trauma kommt und ADHS, wenn man das halt als Betriebssystem begreift und dann sagt so, okay, wenn du beispielsweise auch Thema aufschieben und so weiter, wenn du so und so agierst, wenn du diese, jene Strategie umsetzt, dann kann dir das helfen und da gibt es ja noch viel andere und mehr Punkte bei ADHS, die in so einer Borderline-Therapie ja gar nicht vorkommen. Dann haben wir einfach Selbstzweifel. Wir haben ständige Scham und wir haben auch in gewisser Weise dann diesen Stillstand, trotz jahrelanger Arbeit an sich selbst. Ne? Also vor allem, wenn man in Therapie ist und so. Und ich kriege ja auch ständig Nachrichten, wo mir meine Follower und Followerinnen schreiben, ich bin schon seit 10, 20 Jahren in Therapie. Nie hat was richtig ordentlich gegriffen. Es gab immer wieder Phasen von rezidivierender Depression und so weiter. Und jetzt erst, wo ich diese Diagnosen habe, merke ich richtig, dass es vorangeht, dass ich mich selber verstehe, dass ich jetzt die richtigen Strategien und Methoden lernen kann und vor allem halt auch selber mit mir viel liebevoller und verständnisvoller umgehen kann. Dann haben wir aber auch noch das große Thema, dass viele natürlich auch das Vertrauen in die Fachkräfte verlieren. Und da ist dann auch wieder die Gefährlichkeit, also generell für das ganze System und vor allem für Fachkräfte. Pflegepersonal, die ihre Patienten und Patientinnen im Kopf haben und denen helfen wollen. Aber wir werden dann auch irgendwann misstrauisch und wir haben natürlich Angst vor Fehlbehandlung. Deswegen finde ich immer, wenn eine Person mit Burnout, Depressionen, psychischen Problemen und so weiter irgendwo hinkommt, sei es jetzt Psychiaterin oder Neurologie, was auch immer, dann muss da immer eine angeborene Neurodivergenz mit abgeklärt werden. Zumindest schon mal super fixe Screening-Tests. Da hat man doch halt schon einen ersten Eindruck und daran kann man dann halt weitergehen und das auseinander zu klamüsern, inwieweit halt vielleicht noch eine posttraumatische Belastungsstörung mit einhergeht und so. Fazit. Wie könnte es denn jetzt aber besser gehen? Also einmal, ich denke mal, da sind wir uns alle einig, Fachkräfte brauchen mehr Aufklärung bei oder zu Neurodivergenz bei Frauen, beziehungsweise also natürlich auch bei allen, ja, aber besonders halt bei Frauen wegen dem Gender Health Gap, da muss halt sehr, sehr viel aufgeholt werden. Es muss eine bessere Gender- und traumasensible Diagnostik geben, weil wenn man ja auch meine Tetrade anguckt, ne, ich habe ja das in Anführungsstrichen weibliche Autismus mit drin und natürlich gibt es keinen weiblichen Autismus, aber es soll darauf abzielen, zu überlegen, oder anzuerkennen, okay, wie können wir denn diese Diagnosekriterien bei Frauen und bei weiblich gelesenen Personen, wie können wir die denn richtig interpretieren? Und was ich halt auch vorschlagen würde, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ich habe das tatsächlich sogar schon mit meinem eigenen ADHS-Arzt Dr. Scherf besprochen, beziehungsweise der hatte das mal zu mir gesagt, auch dass zum Beispiel halt Kinderärzte mit normalen Ärztinnen und Ärzten, die Erwachsene betreuen, zusammenarbeiten müssen, weil dieser Mythos ADHS wächst sich aus, ja, ist ein Mythos, es ist ein Stereotyp, ADHS ist ein Betriebssystem, das wächst sich nicht aus, ne? Und natürlich, dass da viel mehr auch voneinander gelernt werden sollte, auch von, ich lerne zum Beispiel auch sehr, sehr viel von Lehrkräften, die jetzt Content machen und da sehe ich dann halt auch, wie ich das zum Beispiel dann auch auf Erwachsene ummünzen kann und sage auch, hey, beispielsweise, wenn mich sehr viele anschreiben, hey, geht das halt auch für Kinder und so, und dann sage ich, ich bin nicht auf Kinder spezialisiert, aber du kannst gerne natürlich schauen, ob die Methoden und Strategien, die ich entwickelt habe, wie du die kindgerecht abwandeln kannst und dann halt den Kindern oder zum Beispiel Schülerinnen und Schülern beibringen kannst. Das war also die 8. Folge vom Neurodivergenz-Navigator. Schreib mir gerne, was du dazu denkst, ob du auch irgendwelche Fehldiagnosen vor ADHS und Autismus hattest oder wie deine Erfahrungen mit psychiatrischem Fachpersonal oder in der Therapie sind. Und ein kleiner Ausblick für die nächste Folge, denn in der 9. geht es endlich mal um die positiven Aspekte. Und ich werde mehr über die Stärken und Talente von ADHS und Autismus berichten. Also bis dann. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.